Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, börsennah. Jetzt bei Kempers Börse.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kempers Börse am Dienstag. Wir fangen auch direkt an. Es gibt nämlich viel zu erzählen und gleich ein Interview mit meinem Kollegen Nicolas Kessler zum Thema Bitcoin. Der Bitcoin hat ja heute die Frechheit gehabt, über Nacht nicht auf ein neues Allzeithoch zu erklimmen und das geht natürlich überhaupt nicht. Naja, also was gibt's Neues? Relativ viel. Helmer, Redcare, Bayer, Tesla, Super Tuesday in den USA. Es wird nämlich gewählt bei denen und China gibt's auch ein bisschen kleines was Neues. Wir fangen aber an mit Fresenius Medical Care. Heute plus 12%. Es hatte ja vor ein paar Monaten sehr, sehr positive Studienergebnisse von Novo Nordisk gegeben, von dem Diabetesmittel Ozempic. Die Studie hatte, wie gesagt, ganz gut angeschlagen. Jetzt sind aber die ausführlichen Ergebnisse gekommen. Fresenius Medical Care hatte die Aktie damals ein bisschen drunter gelitten, dass Novo Nordisk halt diese sehr, sehr positive Studie da veröffentlicht hatte. Jetzt, wie gesagt, jetzt die ausführliche Studie und die hat auch sehr, sehr gut ausgesehen, aber dann tatsächlich doch nicht ganz so super, wie man sich das vielleicht dann doch erhofft hätte im Endeffekt. Und wie gesagt, deswegen Fresenius Medical Care konnte dann also da wieder ordentlich anspringen und Novo Nordisk muss man sagen, gestern auch ein neues All-Time-High erreicht. Also die beiden Aktien laufen eigentlich beide ganz gut. Ja, der DAX, hätte ich vielleicht als erstes drüber sprechen sollen, heute eigentlich komplett fast unverändert. Wir bewegen uns im Plus, wir bewegen uns ein bisschen im Minus. Viel passiert da also aktuell gerade nicht, immer noch in einer kleinen Verschnaufpause. Dann, Gewinner heute im DAX Rheinmetall, wer hätte es gedacht, plus 3% fast. RWE stark, Fresenius, SE auch ganz gut dabei. Verlierer Bayer, 4,5%, sprechen wir auch gleich drüber, da gibt es ein bisschen was Neues. Heidelberg Materials mit minus 2 und Volkswagen auch minus 1,6 und generell die ganzen deutschen Autobauer heute auch nicht allzu stark dabei. Naja, Redcare Pharmacy hat die Zahlen vorgelegt, da hatten wir gestern ganz kurz mal drüber gesprochen, sehen auch soweit ganz gut aus. Mit einem Umsatzplus von 49% auf 1,8 Milliarden Euro ist Redcare Pharmacy im vergangenen Jahr bereits kräftig gewachsen. Damit wurde die vorläufige Umsatzzahlen bestätigt. 2023 belief sich der Free Cashflow auf 8 Millionen Euro und lag damit in der Prognosespanne zwischen minus 20 und plus 20 Millionen Euro. 2024 kann man sagen, bei Redcare Pharmacy wird mit einem Erlös zwischen knackigen 30 und 40% gerechnet. Sehr, sehr schön. Analysten hatten hier zuletzt mit einem Zuwachs von lediglich 30% gerechnet. Heißt also, da sind wir auch nochmal ordentlich drüber. Sieht ja super aus. Die Umsatzprognose für 2024 liegt also ganz klar über den Markterwartungen und könnte die etwas konservativere Margenprognose kompensieren. Womöglich verzeichnet Redcare Pharmacy bereits in den ersten beiden Monaten des laufenden Geschäftsjahres äußerst florierende Geschäfte. Also, wie gesagt, vorher hatten wir gedacht, ja, könnte vielleicht ein bisschen schwächer ausfallen als gedacht, weil wir ja schon im letzten Jahr da wirklich einen absoluten Top-Performer hatten, aber jetzt natürlich auch nochmal durch Einführung des E-Rezepts, jetzt seit Anfang des Jahres in Deutschland, da hatte man ja drauf gehofft und das läuft, ja, und man sieht es jetzt auch in den Zahlen. Ausblick für 2024 sehr, sehr gut. So, jetzt geht's weiter mit Bayer. Das Schlusslicht mal wieder im DAX. Wir befinden uns immer noch aktuell so um die 27 Euro. Man kann sagen, okay, die Bayer-Aktie hat jetzt so langsam mal einen Boden gebildet bei den 27 Euro. Bei einem Stand von 2005 befinden wir uns jetzt gerade immer noch. Gut, da wird jetzt wahrscheinlich auch nicht allzu viel passieren. Aufspaltung bleibt eine Option für Bayer, aber nicht jetzt, hat man gesagt. Reduzierte Prognose für 2023 wurde zwar erreicht, für dieses Jahr rechnet man aber mit einem Ergebnis unter dem Vorjahr, jedoch mit einem höheren Cashflow. Anderson will die Pharma-Pipeline voranbringen, die rechtlichen Risiken, wir wissen es, Glyphosat, PCB und Co., natürlich weiterhin reduzieren, den Schuldenabbau voranbringen und das Organisationsmodell des Unternehmens radikal neu ausrichten. Zur neuen Struktur gehört vorerst allerdings keine Aufspaltung, da hatte man ja vorher ein bisschen darüber mal gesprochen, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, beziehungsweise ob das ein Muss quasi bei jetzt ist. Die Antwort auf die Frage lautete nicht jetzt und damit sei nicht niemals gemeint, so Bayer in einer Pressemitteilung. Natürlich werden wir für alles offen bleiben, hat der CEO Anderson oder wird der CEO Anderson zitiert. Alle Einheiten natürlich mit den genauen Zahlen jetzt auch zu den neuesten Quartals, dann gibt es natürlich auf unserer Website deraktionär.de. Da sollten Sie also mal nachschauen, wenn Sie das Ganze detailliert interessiert. Ja, bei Tesla auch relativ schwach, jetzt vorbörslich minus 2,5-3% hatte ich gesehen, denn Sie haben es vielleicht schon auch in den normalen Tageszeitungen gelesen, es hat in Grünheide im Tesla-Werk in Berlin hat es einen Brandanschlag gegeben, da wurden Hochspannungsleitungen, also Stromleitungen wurden da manipuliert bzw. angezündet oder in die Luft gesprengt und das Tesla-Werk wurde auch evakuiert. Tesla hat keinen Strom und auch ein Teil Berlins da in der Gegend hat auch keinen Strom. Man wurde ungefähr, oder die Wälder, die ja noch für die zusätzliche Fabrik gerodet werden sollten, wurden jetzt so von ungefähr 100 Aktivisten quasi besetzt und gibt da jetzt auch erstmal keine wirkliche Besserung. Die Polizei duldet die Besetzung vorerst bis zum 15. März unter strengen Auflagen. Allerdings, also dann meinen Glückwunsch nach Berlin, wie super sowas in Deutschland dann immer geregelt wird. Ja, es ist Super Tuesday in den USA. Heute könnte sich nämlich schon mal ein ganz, ganz starkes Bild abzeichnen, wer denn dann wirklich in den USA bei den Republikanern, aber natürlich auch, wobei wir wissen ja eigentlich, wer es bei den Demokraten wird. Es wurde ja niemand wirklich außer Joe Biden vorgestellt. Wer dann also bei den Republikanern ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gehen sollte. Ja, Amerika hat Vorwahlen. Es könnte also sein, dass der Donny heute schon fast als sicherer Sieger herausgeht. Sprich, er wird dann als offizieller Kandidat für die Republikaner ins Rennen geschickt. Was hat das jetzt groß mit Aktien zu tun? Okay, gut, für die ganze Weltwirtschaft ist es natürlich die eine Sache, aber die eigene Aktie von Trump sozusagen, Digital World Acquisition natürlich, das Unternehmen, das hinter der Social-Media-Plattform Truth Social steckt. Sie haben es ja gehört, seit Trump eigentlich von jeder einzelnen Plattform damals gesperrt wurde, beziehungsweise rausgeworfen wurde, hat er sein eigenes Social-Media, wie gesagt, Truth Social entwickelt. Und die Aktie ist eigentlich auch echt ganz gut gelaufen oder sogar sehr, sehr gut gelaufen. Da sollten Sie sich auch mal den Aktienkurs zu anschauen. Jetzt, der Supreme Court hatte heute auch nochmal ganz offiziell bestätigt, dass Trump im Bundesstaat Colorado nicht vom Wahlzettel gestrichen werden darf. Das hat die Aktie mal eben mit 17% belohnt, sieht also auch ganz gut aus. Und dann muss man natürlich sagen, wenn Trump wirklich auf Kurs ist und möglicherweise sogar die Präsidentschaft für sich gewinnen sollte, wird das der Aktie wahrscheinlich auch nochmal einen weiteren Schub nach oben geben, denn die registrierten Nutzer werden somit natürlich weiterhin stark ansteigen. Heißt also, mal schauen, was der Trump so anstellt. So, jetzt geht's auch schon weiter mit dem Bitcoin, mit dem allzeit bekannten Kollegen Nikolas Kessler. Servus.
Hi.
67.800 könnte man jetzt meinen, wäre der richtige Kurs. Es ändert sich ja quasi minütlich. Und wir wissen ja, oder man weiß ja auch gar nicht, wo man wirklich auf den Kurs schauen soll. Ja, einzelne Medien haben schon geschrieben, All-Time-High erreicht. Gut, in Euro war es ja tatsächlich auch das All-Time-High, weil wir einen relativ schwachen Euro gestern hatten oder aktuell. Aber bei Bloomberg ist der Kurs so 68.990 oder 998 oder so. Und ich glaube, bei Coinbase etc., da haben wir aber andere All-Time-Highs gesehen, ne?
Ja, also da gibt es ein bisschen Abweichungen, je nachdem, welchen Handelsplatz man nimmt, welche Daten man da zugrunde legt, ist das Allzeithoch überall ein kleines bisschen anders. Ich würde sagen, wenn wir so 68,8, 68,9 in dem Bereich, sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wie du sagst, auch in unterschiedlichen Währungen, in Euro sind wir schon drüber. US-Dollar ist in dem Fall auch die relevantere Währung. Da sind wir gestern auch wieder, je nachdem, wo man guckt, wirklich teilweise verdammt knapp dran vorbei geschrammt. Teilweise, ich nutze gern CoinMarketCap, die Website, die einen kumulierten Kurs bildet. Da waren es tatsächlich nur wirklich ein paar Dollar, die wir drunter geblieben sind. Aber ich glaube, die Krypto-Szene ist sich einig, geknackt, nachhaltig geknackt wurde das Allzeithoch noch nirgends. Aber es ist möglich, dass es natürlich auf manchen Plattformen ein bisschen früher der Fall ist als bei anderen. Aber bisher sind wir noch knapp drunter.
Ich würde sagen, Bitcoin-Kurs, gib uns über Nacht eine 70.000 Dollar und dann hat sich das.
Genau, dann sind wir auf der sicheren Seite. Damit ist einfach. Auf jeden Fall ein Allzeithoch,
ja. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt gerade auch, da wir kurz vor dem Allzeithoch stehen oder dann schon drüber waren, je nachdem, wie man es halt dann nehmen möchte, werden die Leute jetzt erst auch wirklich darauf aufmerksam oder die Leute, die sich jetzt nicht so mit dem Thema Bitcoin beschäftigen, dann ist jetzt natürlich die Frage, jetzt noch einsteigen?
Also da muss man ein bisschen gucken, ob man also mit welchem Horizont, Anlagehorizont man die ganze Sache rangeht. Jetzt natürlich noch drauf zu spekulieren, dass der Bitcoin da drüber geht. Ja, so viel Luft ist da jetzt nicht mehr. Wenn man natürlich ein bisschen längerfristig, dann findet man da schon genug Argumente, um zu sagen, okay, der Bitcoin hat danach noch weiter Luft nach oben, steigt weiter und wird jetzt nicht am Hoch umkehren und das war's dann, sondern geht dann weiter nach oben. Und ja, wenn man von dem Szenario ausgeht, dann kann man auf jeden Fall noch einsteigen. Könnte aber auch überlegen, ob man jetzt vielleicht gerade an dem Hoch ist ja auch trotzdem ein massiver Widerstand, eine wichtige Marke im Chart. Könnte da natürlich auch nochmal ein Auslöser sein für Gewinnmitnahmen von denjenigen, die eben auf dieses Szenario spekuliert haben, ob man da vielleicht mal noch ein bisschen abwartet, ein bisschen gestaffelt einsteigt, jetzt nicht gleich all in geht, wenn man jetzt neu einsteigen will, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Rücksetzer vielleicht mal noch abwartet. Aber grundsätzlich würde ich sagen, weiterhin kaufenswert.
Ja, wir haben ja auch gerade, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, haben wir auch nochmal gesprochen. Gerade als wir in der Vergangenheit solche Highs dann immer erreicht haben, gab es dann zwischendurch auch immer Rücksetzer von 20-30%. Also Bitcoin ist ja ein bisschen volatiler jetzt als eine normale Aktie. Und heißt also, da sollte man jetzt nicht die Nerven verlieren, ne?
Genau, also volatiler auf jeden Fall. Es wird mit Sicherheit im Markt auch den einen oder anderen geben, der da beim damaligen Allzeithoch Ende 21 eingestiegen ist, jetzt jahrelang auf Buchverlusten gesessen und jetzt einfach nur froh ist, vielleicht mal beim Break-Even irgendwie rauszukommen. Also klar, kann man nicht ausschließen, dass da der ein oder andere dann auch Leute, die jetzt in den letzten Monaten eingestiegen sind, einfach mal dann Gewinne mitnehmen, die auf eben genau dieses Szenario gesetzt haben, Allzeithoch und dann Gewinne mitnehmen. Von daher kann das auch mal eine Korrektur geben, klar. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, aber grundsätzlich sehe ich da schon noch weiterhin Luft nach oben, wenn dann da mal so ein bisschen der Druck entwichen ist, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte heute ein Interview gesehen, da hatte jemand an der Frankfurter Börse erzählt, dass man jetzt am letzten Freitag zum ersten Mal seit Genehmigung oder seit Aufsetzung der Spot-ETFs gesehen hatte, dass da die Zugflüsse zum ersten Mal jetzt negativ wären. Ist das wirklich so oder kann man das wirklich überhaupt so sehen? Also sind diese Zuflüsse, sage ich mal, jetzt so offen, dass man da die Einsicht drin hat?
Doch, also ein bisschen Zeitverzug ist da natürlich immer, aber die werden schon gerade jetzt am Anfang nicht nur offengelegt, sondern auch von verschiedenen Branchenbeobachtern, Experten ziemlich genau getrackt, die Bewegungen, was da an Zu- und Abflüssen passiert. Mhm. Grayscale, das Thema hatten wir auch schon in den letzten Folgen öfter mal, ist umgewandelt worden aus einem Fonds in eben jetzt einen ETF, verzeichnet seitdem eigentlich tagtäglich teils massive Mittelabflüsse. Bisher konnten es die neu zugelassenen Spot-ETFs in den USA größtenteils abfedern. Kann sein, dass da jetzt mal ein Tag dabei war, wo es nicht war. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich der erste war, ob das vorher vielleicht auch schon mal knapp war, aber würde ich jetzt mal grundsätzlich nicht drauf schließen, dass das eine Nachfragedelle ist und dass vielleicht einfach mal der ein oder andere dann auch schon kurz vorm Hoch mal oder kurz vorm Wochenende auch Gewinne mitgenommen hat und dass deswegen vielleicht die Zuflüsse ein bisschen schwächer waren, aber
Ja, oder auch zu sagen, ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass wir in den letzten Wochen 5% Zuwachs gesehen haben, ja, sondern ich sag mal, als der Bitcoin Spot-ETF genehmigt wurde durch die SEC, haben wir, glaube ich, bei rund $46.000 gestanden und wir stehen jetzt knapp unter All-Time-High. Also wir haben wir haben sogar mehr als $20.000 haben wir dazu gewonnen. Jetzt überleg dir das mal. Natürlich nehmen dann ein paar Leute die Gewinne mit, ne?
Genau, wir können es trotzdem kurz machen. Ich glaube, die Nachfrage ist trotzdem auf jeden Fall höher als das Angebot, was im Moment da ist. Und das ist, glaube ich, auch zu einem sehr großen Teil den ETFs zu verdanken. Und ich glaube, da kann mal ein schwächerer Tag, können wir, glaube ich, da mal ein Auge zudrücken.
Ich denke auch. Ja, dann nächstes Ziel, Halving, 21. März, April meinte ich natürlich.
Ja, Mitte April
ist ja so
auf
grob,
jeden Fall,
ja, genau. Grob, also, 21. Genau. 22. habe ich jetzt die letzte Rechnung, hatte ich auf jeden Fall so gesehen. Danach ging es ja eigentlich auch immer ganz, ganz gut nach oben, ne? Also ich sag mal, jetzt Ziel ist natürlich All-Time-High erreichen, ganz klar. Wir beten mal, dass es heute Nacht geschieht.
Ja.
Und wie gesagt, dann ist jetzt quasi das nächste All-Time-High und dann, je nachdem, ob wir jetzt, sage ich mal, einen Rücksetzer sehen oder nicht, dann Hoffnung aufs Halving, ne?
Genau, also All-Time-High müssen wir uns, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster legen. Das ist jetzt eine Frage der Zeit. Ich glaube, gerade nochmal nachgeguckt, 1,7% fehlen noch. Ich meine, die sind beim Bitcoin also wirklich in einem Augenblick drin.
Relativ schnell.
Wie es drüber hinaus weitergeht, Halving, wichtiger Punkt, ist auf jeden Fall ein Event. Klar sind in dem Fall die Erwartungen natürlich auch entsprechend da. Die Leute schauen sich den Kurs an, was ist damals passiert. Das weiß ich nicht, ob das vor 4 Jahren auch schon so viele Leute gemacht haben, wie sie im Moment machen. Das heißt, ob das sich so 1:1 replizieren lässt, wie es bei früheren Halvings war, muss man dann auch mal sehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon rein von der Logik her Angebot-Nachfrage ein positiver Faktor für den Bitcoin. Und für die Kursentwicklung, kurz gesagt, können wir kurz mal erklären, das Tempo, mit dem neue Coins in Umlauf kommen, sinkt dadurch einfach, während die Nachfrage, wie wir auch besprochen haben, hoch ist, steigt tendenziell. Ja, ist einfach ja, rein von der Theorie von Angebot und Nachfrage einfach positiv für den Kurs. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir eben beim Allzeithoch nicht jetzt dann das neue Hoch gesehen haben, sondern dass wir weiter Luft nach oben haben.
Also Bitcoin 1 Million, sage ich mal. Gut, alles klar. Ich denke mal, damit haben wir jetzt erstmal wieder die wichtigsten Themen besprochen. Allzu viel Neues gibt es ja nicht, muss man sagen. Wie gesagt, das nächste große Ziel ist das All-Time-High. Das sollten wir relativ schnell erreicht haben. Und dann natürlich das Halving. Das ist das, wo wir wirklich alle drauf warten. Wunderbar. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Episode Campus Börse. Machen Sie es gut. Bis dahin.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.